Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, euer Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. Und heute sprechen wir mal wieder über ein aktuelles Thema. Wir haben uns ja in den letzten Ausgaben so ein bisschen zurückgehalten mit aktuellen Themen. Aber jetzt müssen wir über etwas sprechen. Und was es ist, das erfahrt ihr nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Fokus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier sind deine Hosts, Ronny Siegel und Stefan Ponitz.
Ja, und hier ist nochmal dein Host, der Stefan, und der Ronny ist auch mit dabei. Hallo Ronny, wie geht es dir?
Ja, grüß dich Stefan. Und bei heißen Temperaturen aktuell, ne?
So wie es aussieht. Wie viel Grad hast du denn bei dir im Büro?
Ja, ich sag's mal so, 31 Grad und, um den Song mal zu zitieren, und es wird noch heißer.
Das stimmt, ja. Also wenn ich hier bei mir aufs Thermometer schaue, ich habe auch genau 31 Grad, da leiden wir beide. Aber wir sind gut versorgt mit Wasser für eine nächste Episode zum Thema KI. Und Ronny, was für ein Thema haben wir denn heute?
Wir werden uns heute mal mit eben dem GPT-5 eben beschäftigen, aber wir haben schon jetzt schon in der Vorbesprechung gesagt, wir werden uns auch mal die Frage stellen, wer braucht eigentlich diese ganzen Modell-Updates noch?
Ja, das ist schon, wir haben ja lange drauf gewartet auf GPT-5. Die ganze Bubble hat gewartet, dass es da irgendwie ein Update gibt. Dann gab es die 3.0-Modelle und 3.0.1 und 3.1.0 und hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt ist es da, GPT-5, seit ein paar Tagen, jetzt eine gute Woche, glaube ich, ne, oder anderthalb Wochen. Und ich nehme an, Ronny, du hast auch schon ein bisschen damit experimentiert. Wie ist denn so dein Eindruck von GPT-5?
Also, ich muss persönlich sagen, also bei mir wird es ja natürlich sofort ausgespielt und damit war es natürlich vom ersten Tag auch im Einsatz. Und nachdem ich dann diesen ganzen Stress und eben Beef mitbekommen hat, die dann OpenAI auf einmal hatte, nachdem die dieses Modell ausgerollt hatten, davon habe ich erstmal persönlich gar nichts mitbekommen. Also es war am Anfang vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen zäh fühlte sich das an. Aber was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, war, und das wurde auch von einigen kritisiert, dass es sachlicher geworden ist und mich nicht mehr ständig wegen jedem Blödsinn gelobt hat. Also das fand ich persönlich sehr angenehm.
Das heißt, das hast du wirklich gespürt? Ja. Oder weil du jetzt direkt darauf geachtet hast, dass das so ist?
Nee, das ist mir im Nachhinein, nachdem ich das gelesen habe, dass sich andere darüber aufgeregt haben, dass dass so ein bisschen diese Persönlichkeit von den GPT-4-Modellen weg ist und GPT-5 einfach zu sachlicher ist, bin ich dann natürlich mal in die Historie reingegangen und habe mir das so angeschaut und habe gesagt, ja, das stimmt, das ist viel, viel sachlicher und dadurch fühlt es sich für mich natürlich viel, viel besser an.
Ja, mir ist das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig aufgefallen. Aber das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, was man damit macht. Ne? Also ich habe jetzt lange schon nicht mehr so richtig einfach nur gechattet mit so einem Modell. Wir kommen gleich noch drauf. Ich unterhalte mich sehr viel mit denen. Da ist mir das in der Voice-Unterhaltung ist mir das nicht so aufgefallen, wie das ist. Aber das war natürlich eines der Themen, wo OpenAI gesagt hat, das wird jetzt besser. Ne? Ein weiteres Thema war das Thema Halluzination. Das ist ein bisschen schwierig zu überprüfen. Die sollen deutlich geringer sein, das Thema Halluzination. Glaube ich, haben aber auch die letzten Modelle schon ganz gut hingelegt. Also in den Seminaren habe ich immer so ganz viele Beispiele. Die funktionieren alle irgendwie nicht mehr richtig. Wenn es um Thema Halluzination, ich muss immer suchen nach neuen Beispielen. Es wird immer dünner an Beispielen. Insofern, das funktioniert auch ganz gut. Und dann war noch ein Punkt, da hat sich ja die Community doch schon sehr drüber aufgeregt, dass OpenAI gesagt hat, wisst ihr was, ihr kriegt jetzt nur noch GPT-5. Und die GPT entscheidet dann im Hintergrund selber, welches jetzt das richtige Modell ist für den Einsatz. Das gab ein bisschen Murren in der Community. Wie hast du das wahrgenommen?
Also auch dort dieses Thema, das hat mich am Anfang überhaupt nicht tangiert. Also nachdem dann, weil ich muss immer dazu sagen, bevor ich eben diese Modelle, als ich mit GPT, mit dem Vorgängermodell gearbeitet habe, ich habe ganz, ganz selten das System gewechselt. Und da kommen wir genau auf diesen Punkt, was wir ja auch in der Vorbesprechung schon besprochen haben. wie viele Leute sind sich schon darüber, über diese Schwächen und Stärken der einzelnen Modelle wirklich bewusst und fangen gezielt an, diese Modelle zu wechseln. Also über die Stärken und Schwächen mache ich mir bei Modellen Gedanken in erster Linie, wenn ich die in irgendwelche Automatisierungsprozesse mit reindocke. Und dann schaue ich mir natürlich genau an, was möchte ich denn haben? Was haben die für Kontextfenster? Natürlich spielen die Kosten da auch eine Rolle. Und dann wähle ich das passende Modell aus. Aber wenn ich mit ChatGPT arbeite, habe ich das Modell eigentlich nur dann gewechselt, wenn ich festgestellt habe, okay, das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann teste ich mal ein anderes Modell.
Zumal ja im Normalfall, wenn ich mich recht erinnere, ist die Auswahl des Modells sowieso den kostenpflichtigen Accounts vorbehalten geblieben. Also wer einen kostenlosen Account hatte, der konnte sowieso kein Modell wählen, sondern da hat GPT das Standardmodell genommen, 4, 4.0, 4.1, keine Ahnung, und hat dann gegebenenfalls intern dann auch schon mal geswitcht. Das heißt, für den Standardnutzer sieht es eigentlich genauso aus wie vorher. Er kann immer noch kein Modell wählen und GPT entscheidet, welches jetzt das richtige Modell ist. Also ich muss jetzt sagen, so die Riesensprünge jetzt so für den normalen Menschen, die sind für mich einfach auch nicht sichtbar da an der Stelle. Und ich glaube auch, dass das für viele einfach nicht sichtbar ist. Die unterhalten sich mit ChatGPT und die unterhalten sich jetzt genauso wie vorher. Und ob die Antworten jetzt im Detail irgendwie besser sind, anders formuliert sind, ich glaube, da achtet auch keiner so richtig drauf, ne? An der Stelle. Und da ist das, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich, sag ich mal, dann so den Bros vorbehalten, die sagen, okay, ich gehe eigentlich über die API irgendwie ran oder ich habe mir Custom-GPTs gebaut oder ich organisiere meine Projekte dort drin. Also die wirklich sehr produktiv dann mit der KI arbeiten. Und das ist dann am Ende wahrscheinlich doch der kleinere Teil. Aber natürlich in der Reaktion auf GPT-5 der lautere Teil, weil alle anderen hat es eigentlich gar nicht interessiert, was da passiert ist.
Ja, davon gehe ich auch aus. Also das wirklich, wir dürfen ja nie vergessen, wir leben ja wirklich in einer Bubble. Und ich sag's immer so, was ich so an News jeden Tag konsumiere in diesem Bereich, da prasselt natürlich viel, viel mehr drauf ein, als wenn man da eben mit Leuten spricht aus einem Bekanntenkreis und denen das mal erzählt. Also ich musste immer so ein bisschen schmunzeln. Ich habe jetzt vor kurzem einfach mal den Voice-Mode jemanden gezeigt von ChatGPT und die waren total erstaunt, dass das so gut klang und dass das so gut funktioniert. Da sind wir wahrscheinlich schon wieder Monate weiter weg und bewerten das aus einem ganz anderen Maßstab.
Also das ist schon Alltag. Ich unterhalte mich mehr mit KIs als mit Menschen. Das ist schon.
Ist es so schlimm schon?
Es gibt Phasen, da ist das tatsächlich so.
Okay. Ja, also von der Seite her, also ich habe mich wirklich gefreut, als das eben GPT-5 rausgekommen ist, weil ich eben auch davon ein bisschen gehofft habe, dass das Kontextfenster größer wird. Ist größer geworden. Das ist sehr gut. Weil das ist doch ein Punkt gewesen, an den ich gerade bei längeren Chatverläufen immer mal wieder an Grenzen gestoßen bin, wo dann gesagt wird, ja, also hast du auch mitbekommen, der Output wird jetzt schlecht oder der hat es dann einfach abgebrochen und permanent irgendwelche Fehlermeldungen immer ausgespuckt. Das ist wirklich gut.
Ne? Vielleicht sagst du noch mal 2, 3 Sätze dazu für alle, die nicht ganz so tief drin sind, was überhaupt das Kontextfenster ist und wo diese Einschränkungen dann kommen. Also wir haben jetzt beim Fünfer-Modell haben wir 400.000 Tokens, ja, die wir nehmen können. noch so ein Wort, Tokens. Ja. für diejenigen, die es sich vereinfacht vorstellen können, geht man so von Silben aus. Ja? Also es sind keine Silben, aber es ist so ungefähr, dass man sagt, so ein Token ist so eine Silbe, das sind so ein paar Buchstaben, die aneinander gereiht werden. Da gibt es auch keine echte logische Systematik dann dahinter. Aber es sind meistens so eine Zusammenfassung von 3, 4 Zeichen, da können auch Satzzeichen dabei sein, das ist ein Token. Und 400.000 Tokens heißt, die KI kann in einem Input-Fenster, in einem Prompt, in einem Chat, kann sie im Prinzip 400.000 verarbeiten. Das klingt wahnsinnig viel, ist auch am Ende für KI wahnsinnig viel. Also wenn man mal überlegt, das sind 400.000 Silben, das sind so ein paar Buchstaben, das sind schon einige Bücher, die man da reinpacken kann. Und jetzt fragt man sich, wie kann Ronny denn da an die Grenzen kommen? Dazu muss man wissen, dass wenn ihr möchtet, dass die KI sich merkt, was in einem Chatverlauf drin ist, dass dieser ganze Chatverlauf als Input wieder genutzt wird. Das heißt, intern wird im Prinzip der komplette Chatverlauf wieder in den Prompt mit reingepackt, sodass die KI sich das merken kann. Das merken dann Entwickler, da merkt man dann sehr schnell, das ist so ein Feintuning in der Entwicklung, dass man sagt, wie viele Instanzen des Chatverlaufs sollen sich gemerkt werden, weil das wird natürlich dann sehr schnell sehr teuer, weil auch per Token bezahlt wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, weil wenn größere Chatverläufe da sind oder auch wenn du bei der Agentenentwicklung oder Automatisierung unterwegs bist und dort auch Chatbots hast, da kommst du sehr schnell an solche Grenzen, ne?
Ja, also du hast es ja wunderbar erklärt und vielleicht dort nochmal so zur Ergänzung. Es ist halt wirklich so, in dem Moment, wenn man anfängt, irgendwelchen Code zu erstellen, irgendwelche Skripte zu erstellen,
genau.
Und die eben versucht fein zu tun. Also man fängt ja wirklich an erstmal mit so einem groben Fahrplan und dann sagt man, okay, jetzt fixe den Fehler noch und ich will die Anforderungen noch zusätzlich haben und diese Anforderungen noch zusätzlich drin haben. Und irgendwann ist man bei den alten Modellen an einem Punkt gestoßen, wo man gesagt hat, okay, ich muss jetzt ein neues Chatfenster öffnen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, der hat alles vergessen, was man dem vorher gesagt hat. Und das ist das Erreichen des Kontextfensters. Also genau. Es ist nicht so, dass dann eine Meldung kommt bei ChatGPT und sagt, ja, übrigens, ich habe mein Kontextfenster jetzt erreicht und ich vergesse jetzt alles, sondern der vergisst einfach alles.
Es wird einfach schlechter und die Gefahr der Halluzination steigt dann auch sofort wieder an, ne? Weil diese alles, was du über die Tokens, über das Kontextfenster mitgibst, der Name sagt es ja schon, ist Kontext. Kontext schränkt Halluzination ein, mehr Kontext, weniger Halluzination. Und wenn das im Prinzip verloren geht, steigt wieder das Risiko der Halluzination. Also da sind wir schon wieder tief drin in dem Thema. So kompliziert muss man es vielleicht gar nicht machen. Aber ich glaube tatsächlich bei der Programmierung, da hat GPT-5 ja auch nochmal ordentlich zugelegt, auch in den Benchmarks, die ich gesehen habe. Also da ist schon nah an Claude inzwischen dran, was Programmierung angeht, wobei, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Claude trotzdem noch unangefochten vorne bei Programmierung. Aber du kommst natürlich dann, je nachdem, wie lang diese Skripte sind, die du generieren kannst, dann bist du schon relativ schnell in diesen Dimensionen, wo du sagst, okay, 100.000 Tokens sind auch schnell mal weg, wenn du, was weiß ich, 700 Zeilen Code da stehen hast nachher, ne?
Ja, oder gehen wir mal einen Schritt weiter. Fangen wir an, eben, wenn du dir die Tokenfenster mal anschaust, oder den Tokenverbrauch anschaust, wenn du in eine Videoanalyse reingehst. Also, muss sich ja immer so vorstellen, wir reden jetzt hier von Text. Und Text ist es sehr, sehr einfach eben zu definieren, wie viel Token man ungefähr verbraucht dafür. Aber in dem Moment, wenn man eben Bild-, Audio- oder Videoanalyse reingeht, dann schießt das nach oben. Also, das kann man sehr, sehr gut in dem Playground von Google immer sich anschauen. Wenn man dort mal was reingibt, dann wird immer schön dieser Tokenverbrauch eben parallel mit angezeigt, was man da gerade eben an Token benötigt hat, um diesen Prozess oder diese Anweisung auszuführen.
Ja, und ich glaube, am Ende hat Sam Altman einfach keinen guten Marketingjob gemacht. Ich sage immer, Marketing ist so ein bisschen die Erwartungshaltung von Menschen zu steuern. Und er hat einfach viel zu sehr im Vorfeld auf die Kacke gehauen und hat dann nicht das geliefert, wo er die Erwartungen hochgetrieben hat. Ich glaube, es ist ein gutes Modell. Ich glaube, es ist auch eine sehr systematische, gute Weiterentwicklung der GPT-Modelle. Aber es ist halt jetzt nicht der Game-Changer auf dem Markt, wo man sagt, okay, der verändert jetzt alles in der KI-Welt, ne?
Schauen wir mal, ob die wirklich anfangen, in den nächsten Wochen noch weiter nachzujustieren und was dabei rauskommt. Also man hat es ja auch bei diesen GPT-4 und 4.1 Modellen gesehen. Die hat man ja auch mit einem großen Tata angekündigt. Dann sind die rausgekommen, dann haben wir es geflucht und haben gesagt, was ist denn das? Und dann haben die angefangen nachzujustieren. Und die sind dann wirklich signifikant besser geworden in kürzester Zeit. Und was natürlich ein Paradebeispiel ist, also du hast es schon schön auf den Punkt gebracht, Sam Altman ist halt kein Steve Jobs. Der kann keine Show daraus machen, wenn der irgendwas präsentiert. Also man sieht, das ist halt ein Vollnerd, der eben versucht, irgendwie Produkte an den Mann zu bekommen. Aber das, ich sag mal so, Katastrophenmanagement und jetzt hier in Anführungszeichen, was danach getätigt wurde, das war wirklich spitze. Also da können sich wirklich manche Unternehmen echt die Scheibe abschneiden, wie die reagiert haben, wie die Kommentare gecheckt haben und wie schnell die auch auf diese Kommentare, auf das Feedback reagiert haben und nachjustiert haben.
Ja.
Ja. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man mit so einer, erst das mal, es ist ja jetzt keine da haben wir schon schlechtere Präsentationen unter anderem auch von Google erlebt, die katastrophaler waren. Also die haben ja trotzdem was abgeliefert, aber die haben jetzt vielleicht nicht die das abgeliefert, was die Leute erwartet.
Die Google-Konferenzen, die sind halt auch, das sind halt auch Nerds. Das merkst du einfach. Das sind Google-Nerds, die auf der Bühne stehen. Das sind, und ich sag mal, das hatte Apple, glaube ich, vielen voraus. Inzwischen hat es Apple ja so in der Form auch nicht mehr. Wenn du dir heute die Apple-Keynotes anschaust, die sind auch nicht mehr so spektakulär wie unter Steve Jobs. Aber bei Steve Jobs, da hast du halt, sag ich mal, den Marketing-Experten, der Marketing im Blut hatte. Ich weiß gar nicht, ob der das alles so systematisch gelernt hat oder ich glaube, er war einfach vom Typ her so und er war auch ein Vollnerd gewesen, aber im Sinne von Qualität, Produktqualität. Nicht technologisch war er kein Vollnerd, aber das Produkterlebnis im Gesamten, ne, den Kunden im Blick zu haben. Gut, ja, muss man am Ende auch nicht. Die Frage bleibt ja trotzdem, die du ursprünglich gestellt hast, ne? Also selbst wenn sie jetzt nochmal irgendwie auch nachjustieren und das eine oder andere verbessern, für wen hilft's am Ende, ne? Also wenn wir aus unserer Bubble rausgehen und sagen, okay, wir gehen mal weg von irgendwie KI-Entwicklung, KI-Tools und wir gucken uns Menschen an, die einfach sagen, ich habe ChatGPT bei mir auf dem Handy installiert und chatte ab und zu und frag mal hier, wenn ich Husten habe oder wenn ich Liebeskummer habe etc., was ändert sich für die an der Stelle? Und wahrscheinlich nicht viel, ne?
Da gehe ich auch davon aus. Also es wird zwar gesagt, gerade auch in dem medizinischen Beispiel, was du jetzt gebracht hast, wenn irgendwo medizinische Fragen gestellt werden, dass das Modell an sich besser sein soll vom Output her, dass die Ergebnisse besser sein sollen. Vielleicht bekommt man das mit an der einen oder anderen Stelle, aber da sind wir wieder bei dem Thema, wer vergleicht das? Also man gewöhnt sich ja auch sehr, sehr schnell an neue Funktionen in diesem System. Und also mir geht es persönlich manchmal so, ich weiß dann eine Woche später nicht mehr, wie das vorher eine Woche war, wenn ich mir nicht ganz gezielt die Chatverläufe anschaue.
Nee, da muss ja in die Analyse reingehen. Ich glaube auch, dass du das so in dem normalen Chat im Prinzip wenig merkst. Ganz im Gegenteil. Also das Problem ist ja, dass dir die Fehler, die KI in den alten Modellen gemacht hat, die sie jetzt nicht mehr macht, die fallen ja den meisten gar nicht auf, weil sie nicht wahrnehmen als Fehler, ne? Sondern das Problem bei den Fehlern, die eine KI machen, dass es sehr schwierig ist für den normalen Menschen, das zu überprüfen, ob das richtig ist oder nicht. Oder nicht unbedingt schwierig, aber dass die meistens halt nicht machen. Weil was wir auch sehen, im Prinzip das Thema Quellencheck, Medienkompetenz, was wir schon immer haben, dass wir schon immer gesagt haben, wenn ihr bei Facebook Nachrichten lest, macht einen Quellencheck. Das gilt natürlich genauso wie die KI, aber es machten halt die wenigsten. Ne? Die wenigsten sagen, okay, ich gucke mir das an und deswegen sind Fehler auch nie offensichtlich aufgefallen an der Stelle. Es ist gut, dass sie weniger werden und dass sie raus sind. Auch, dass diese Bestätigung der KI, ne? Immer diese, das hattest du auch gesagt, dass die KI dich immer bestätigt in dem, was deine Meinung ist, dass sich das ein bisschen zurückgeschraubt wurde. Das finde ich super. Das ist für mich auch so ein Security-Thema, so gesellschaftliches Security-Thema, dass die KI auch mal vielleicht ein Widerwort gibt und sagt, nee, das sehe ich nicht so, das finde ich nicht so gut oder, aber du konntest ja bisher, konntest sagen, hier, ich will mich umbringen irgendwie und dann hat die KI gerade gesagt, das ist eine gute Idee. Irgendwie, das ist so, wo ich dann sage, okay, das muss man wirklich ein bisschen zurückfahren. Das finde ich schon ganz gut, dass das so ist. Hast du sie denn für Coding schon mal ausprobiert?
Aktuell? Ich überlege gerade. Habe ich schon ein Skript damit geschrieben? Ich kann es dir gar nicht sagen.
Wahrscheinlich machst du sowieso viel Scripts mit Anthropics-Modellen, ne?
Ich fahre eigentlich parallel in der Zwischenzeit. Also ich lasse halt wirklich die drei Modelle, je nachdem, für was ich eben Skript schreibe. Aber in den meisten Fällen lasse ich eben alle drei Modelle, also Anthropic, also Claude, Gemini und ChatGPT fange ich halt parallel an und arbeite mich parallel mit den Anweisungen vorwärts und teste dann sehr, sehr schnell, welches von diesen drei Modellen liefert gerade das beste Ergebnis aus.
Okay, dann das heißt, du vergleichst die Modelle dann schon untereinander. Ja, da bist du auch schon so ein Vollnerd, ey.
Ja, sorry.
Das mache ich nicht.
Also das und da passiert es häufig, dass eben wirklich Anthropic, also Claude, dann, also man sieht das dann, also von der Arbeitsweise, vielleicht ist das ja wirklich interessant. Also ich haue überall denselben Prompt rein, dann arbeite ich mich vor und dann sehe ich halt, dass einer wegläuft, weil man immer sieht, okay, der kommt immer näher an das Ergebnis ran. Und dann lasse ich die anderen beiden links liegen. Also das scheidet dann wie so bei dem Rennen nach und nach die einzelnen Teilnehmer aus.
Okay, sehr gut. Und wer gewinnt meistens? Claude bei Programmierung.
Ja, Claude. Ja. Ist halt wirklich, also Claude findet auch die Fehler schneller. Also wenn man den in den Fehler, wenn man den Fehler reingibt und sagt, hier, pass mal auf oder fixe mal den Code, ist Claude definitiv zielgenauer. Also da braucht man zum Teil wirklich bloß eine Iteration und man hat den Code, dass der funktioniert. ChatGPT, wie gesagt, die alte Version, also das habe ich mit der neuen noch nie getestet, hat zum Teil eben 5-6 Anläufe gebraucht oder komplett versagt.
Okay. Also Programmierung, also ich bin da ja eh nicht so tief drin, ich programmiere nicht ganz so viel mit und schon gar nicht mit KIs, aber das ist tatsächlich was, was auch so ein bisschen positiv hervorgehoben wurde, also nachdem die Community ja echt viel rund gemacht hat, also im negativen Sinne bei GPT-5, das haben sie, glaube ich, schon, ist schon positiv herausgestellt worden, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube ja, wir hatten das in einer Folge vor einem halben oder vor einem Dreivierteljahr auch schon mal gesprochen, dass sich das, und das betrifft natürlich dann wirklich jeden Anwender am Ende, dass die sich vor allem über diese Funktionen absetzen werden, ne, und sich differenzieren werden. Und das hat natürlich nachher auch mit den Modellen zu tun. Nicht alle Modelle liefern alle Funktionen irgendwie nach, ne? Da kommt das Thema Modalität, Multimodalität, was wird unterstützt, was wird nicht unterstützt, wie gut werden andere Medienformate unterstützt oder ähnliches. Und damit hängt natürlich dann auch zusammen, wie kann ich das, welche Funktionalitäten kann ich in so einer KI noch anbieten. Agentenmodus, der soll ja deutlich besser geworden sein mit GPT-4, den habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, aber das wäre so eine typische Funktion, wo ich sagen würde, okay, das ist schon spannend, wo jetzt die anderen erstmal nachziehen müssen, diese Funktion im Prinzip, sag ich mal, in ihre KIs entsprechend mit einzubauen. Den gibt's ja schon ein bisschen länger, der hat jetzt nichts mit GPT-5 zu tun, aber wo wir gerade dabei sind, und dann machen wir heute mal OpenAI irgendwie komplett, Agentenmodus. Erzähl mal, Ronny, hast du schon ein bisschen mit rumgespielt und hast du ausprobiert? Ja, na, natürlich.
Also der ist fester Bestandteil geworden in der Zwischenzeit.
Echt?
Ja,
okay.
Definitiv.
Was machst du mit dem Agentenmodus?
Tiefenrecherchen. Und zwar, wir sind ja in so einem Netzwerk, in so einem Business-Netzwerk zu zweit. Und wir führen ja dort immer regelmäßig Gespräche, also mit anderen Leuten aus diesem Netzwerk. Und ich nutze den Agenten konsequent. Also ich habe immer, ich schicke den halt immer so ein Infoblatt von mir vorher zu, wo eben so ein paar Kennzahlen oder ein paar Kenndaten zu mir drin stehen und ein paar Kenndaten zu dem Unternehmen.
Und machst dann du das dann über den Prompt oder hast du irgendwie einen Google Docs-Account oder sowas angebunden?
Nee, über den Prompt.
Na. Über einen Prompt. Weil du könntest ja dem Agenten auch deine Zugangsdaten zu Google Docs geben und er könnte sich ja dort anmelden und könnte sich dann die Datei
theoretisch, ja. Na, bin ich ein bisschen, also da bin
ob ich das eine gute Idee ist, ist
ganz
was anderes.
Da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Wäre ich auch.
Ja, also das würde ich nicht so frei rausgeben, zumal wir ja hier wirklich in eine Unternehmensumgebung reingehen.
Ja.
Na. Ja. So, also ich habe einen Prompt entwickelt, wo ich den kompletten Prompt reingebe und sage, hier, pass mal auf, ich habe mit der und der Person führe ich eben ein Gespräch durch. Jetzt führen wir doch mal eine Tiefenrecherche durch und füllen wir mal das komplette Dokument aus. Und dann fängt er an, dann rattert er los. Dann durchsucht er das komplette Web und man kann halt zuschauen, wie da eben die Browser bedient, wirklich auf die einzelnen Seiten geht. Und das wirklich Gute ist, der füllt mir nicht bloß die Grunddaten aus der Person, sondern der füllt mir auch, ich habe denen ein paar Fragen mitgegeben, über was wir reden sollten in dem Gespräch. Und selbst diese Ansätze, über welche Themen man reden kann, anhand der Fragen, das liefert er mir alles. Und ich habe jetzt einige Gespräche auf dieser Basis schon geführt. Und die Zielgenauigkeit, also was der auch zum Teil rausgefunden hat, das ist echt beeindruckend. Also da konnte man wirklich so gezielt und sagen, sag mal, du hast doch mal das und das und so. Ja, stimmt, ne? Woher weißt denn das und so? Und ich war viel, viel besser vorbereitet.
Okay, das ist, also würde mich nochmal interessieren, weil also Tiefenrecherche, super. Aber das würde ja auch mit dem mit den anderen Modellen gehen, Tiefenrecherche. Nee,
geht nicht so gut. Das ist halt das Thema.
Also ich habe diese Formulare, wir beide wissen, von welchen Formularen wir sprechen. Die habe ich tatsächlich auch als Vorlage der KI gegeben und habe die auch komplett analysieren lassen, wobei ich teilweise sogar Personenrecherche über 4, 5 DIN A4 Seiten mit Diskmodell etc. dann komplett habe machen lassen. Und das funktioniert mit den Reasoning-Modellen, funktioniert das auch ziemlich gut. Ich sag mal, der große, oder das was, aber vielleicht ist da bei dir noch was drin, weiß ich nicht. Das, was sich ja bei dem Agenten vor allem ändert, ist, dass der Agenten Aktionen im Netz ausführen kann. Das ist ja das, was er mehr machen kann als im Prinzip Reasoning-Modelle. Reasoning-Modelle können alle Webseiten lesen, können sich den ganzen Content irgendwie da holen, können zusammenfassen, können den irgendwo einfüllen etc. Aber der Vorteil des Agenten ist ja, dass er dann auch im Netz klicken kann. Ne? Er könnte sich irgendwo anmelden, er könnte was in den Warenkorb legen, er könnte irgendwas buchen, was auch immer man da möchte.
Also das Beispiel, ich bringe mal ein Beispiel, wo du den Agenten besser einsetzen kannst als mit dem Reasoning-Modell. Das ist dann, wenn du auf Webseiten gehst, wo per JavaScript Informationen nachgeladen
werden. Ja, okay.
Und dynamische dort hast Seiten, du eben, also dort siehst du halt wirklich bei dem Agenten ganz gezielt, der geht drauf. Dann gibst du dem noch einmal eine Freigabe, dass der eben die ganzen, sag ich mal, bin ich ein Bot-Fragen lösen kann. Das macht er auch. Also sagt, okay, Cookie wegklicken, ich bin kein Bot, ne? Ich kann auf deine Webseite gehen. Und dann fängt er an zu recherchieren.
Okay. Okay, das stimmt. Dynamische Seiten, da hat der Agent natürlich deutliche Vorteile. Da kommt das Reasoning-Modell nicht ganz so gut mit.
Ja,
also das hat man ja bei dem Thema wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Ich hätte ihn ja gerne auf meinem Rechner, muss ich sagen. Also mir gefällt das noch nicht so, dass der da im Browser in so einem Mini-Fenster irgendwie abläuft, sondern ich hätte das gerne wirklich auf meinem Rechner, dass der meine Maus hier bedient und ich das auch, dass er auch mit meinen lokalen Dingen irgendwie arbeitet. Dann wäre ich so, Anthropic hatte das mal als Sandbox-Version sowas rausgegeben. Das war ein bisschen langsam, war auch noch nicht so richtig rund an der Stelle. Aber das ist schon das, was ich mir vorstelle, muss ich sagen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ich habe so ein Thema bei mir, dass ich immer, wenn ich Reportings mache, die werden bei uns schon immer noch von Hand gemacht, weil wir aus sehr vielen Systemen uns verschiedene Daten holen, verschiedene Screenshots machen, die in der Präsentation entsprechend zusammenfügen. Das lässt sich nicht so ohne weiteres automatisieren. Also ich habe schon lange, ich hätte so gerne, weil das echt viel Arbeit ist, diese Reports zu machen. Gut, am Ende bezahlen die Kunden ja natürlich auch für sowas. Aber das wäre natürlich cool, wenn ich dann so einen Agenten auf meinem Rechner hätte, den ich da einmal zeigen kann, pass auf das Tool, die Daten da rein und der erstellt mir in Zukunft dann automatisch die Reports. Das wäre noch mein Traum. Also wahrscheinlich muss ich das nicht mehr so lange träumen. Ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten Monaten ein Jahr vielleicht irgendwie dann kommt. Aber das wäre schon super. Was man allerdings schon sieht, das ist mir mal aufgefallen, dass diese Agenten schon auch trotzdem Probleme haben. Probleme mit Schnittstellen, die auf den Menschen zugeschnitten sind, wo die KI dann, sag ich mal, aus dem Ruder läuft. Ich habe das letztens in einem Demo-Video gesehen, da sollte die KI, sollte in einem Kalender, sollte sie bestimmtes Datum auswählen etc. Und jetzt sind Kalender sind für Menschen gemacht und nicht für Maschinen. Und dann hat die irgendwie auf dem, ich weiß nicht, ihr kennt ja diese Frontends, diese Interfaces, wo ihr dann auf den 30. klickt und dann springt der Kalender automatisch in den nächsten Monat irgendwie rein, und weil das schon die Wochen sich überschneiden etc. Und da hatte die KI schon so einige Probleme. Also da hat die ewig lang rumgefummelt, bis sie da das richtige Datum irgendwie dann anklicken konnte. Aber ich fand es total sympathisch, weil man merkt im Prinzip, wie sie immer wieder versucht und nochmal versucht und nochmal versucht. Und dann kann man ja so kann man ja mitlesen im Prinzip, was das Reasoning dahinter ist. Dann stand irgendwie, ich habe schon wieder das falsche Datum angeklickt. Und also das fand ich schon super. Aber das zeigt natürlich auch, dass das Internet noch nicht so richtig für Agenten, zumindest von der Frontend, noch nicht so richtig zugeschnitten ist. Das geht einfacher noch, ne? Und wir merken auch, glaube ich, wie so die ein oder anderen Seiten, zumindest die so sehr diese technische Orientierung haben, sich da im Frontend auch anfangen umzustellen, zu sagen, okay, wir müssen leichtere Bedienbarkeit auch in Zukunft für Agenten haben. Das müssen wir reduzieren, die Komplexität. Weil ich noch nicht sicher bin, habe ich mich an eine unserer ersten Folgen erinnert, wo wir über SEO gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Ronny, du hast damals gesagt, als Vision, vielleicht wird es gar kein Internet mehr geben, sondern große Datenbanken, wo wir alle nur noch unseren Content irgendwie hinpumpen in diese Datenbanken. Und das muss ja auch gar keiner mehr sehen. Und eigentlich ist das ja dieser Agentenmodus, der jetzt bei ChatGPT drin ist ja eine totale Krücke an der Stelle, ne? Dass wir eine KI bauen, die dann nachher mit einem Mauscursor, der eigentlich für Menschen gemacht ist, irgendwie das Ganze bedient irgendwie, ne? Das muss ja übersprungen werden. Man sagt, das muss nicht mehr sein, sondern da muss es irgendwie eine Zugänglichkeit für Agenten geben oder für KI-Agenten oder wie auch immer. Oder sie muss halt wirklich komplett lernen, einfach mit unserer Welt klarzukommen. Ist natürlich auch spannend.
Ich sag mal so, dass man diesen sieht, wie der Agent arbeitet. Das hat natürlich auch durchaus eben einen Sinn. Und zwar, man hat ja in dem Agentenmodus immer die Möglichkeit, dass du jederzeit eingreifen kannst oder unterbrechen kannst. Und deswegen wird es natürlich aktuell gezeigt noch. Aber ich gebe dir recht, nie umsonst hat man ja dieses MCP-Protokoll entwickelt, dass die Kommunikation zwischen den Systemen eben vereinfacht wird. Also das ist so ein bisschen, das läuft so ein bisschen in die Richtung, wo wir vielleicht vor 2-3 Jahren mal drüber gesprochen haben. Vor 2 Jahren war es nur maximal. überlege ich
gerade. Das ist schon eine Weile her, ja. Aber ich erinnere mich noch gut, wie wir philosophiert haben, wie das Internet der Zukunft aussehen wird.
Ja, und du hast aber eben bei den Agenten, also ich denke, es wird halt eben Unterscheidungen geben. Einmal wirklich diese Agenten, die über diese Protokolle kommunizieren, und einmal die Agenten, wo du mit beobachten willst im Prozess, ob du eingreifen musst oder nicht. Das muss man sich dann wirklich so vorstellen, wie so ein Maschinenführer, der eben vor der Maschine steht und schaut, okay, macht die was oder haut die jetzt, geht die jetzt komplett in die verkehrte Richtung und haut hier nur noch Schrott raus. Und ich muss jetzt hier irgendwie nachjustieren oder den ganzen Prozess nochmal neu starten.
Ja. Was wünschst du dir denn für GPT-6? Komm, wir haben jetzt den 5er-Launch hinter uns. Jetzt dürfen wir mal an die GPT-Version 6 denken.
Verdammt gute Frage. Also definitiv wünsche ich mir, weil wir vorhin schon bei dem Kontextfenster gewesen sind, dass das Kontextfenster exorbitant erhöht wird. Also Google hat ja nun schon vorgelegt mit 1 Million Tokens. Ich hätte gerne 10. Weil ich gehe halt davon aus, dass gerade wenn man eben immer das ganze Thema weiterspinnt und eben auch weiter durchspielt und sagt, das, was du auch gesagt hast, stell dir vor, die können auf den Rechner zugreifen. Die müssen ja jedes Mal so einen kleinen Screen machen, den analysieren. Wir brauchen die größeren Kontextfenster, wenn wir in die nächste Stufe oder die nächste Ebene rein wollen. Ja, was wünsche ich mir noch? Dass die Restriktionen, also gerade für die Agenten, dass die Agenten weiter ausgebaut werden. Wie gesagt, ich bin absoluter Agenten-Fan. Ich gehe immer zumindest homöopathisch ein bisschen damit um, weil man ja trotzdem diese Limitierung mit hat. Und Halluzination, also dieser Weg, die Halluzination weiter zu verringern und wirklich zuzugeben, du pass mal auf, ich kann dir jetzt hier keine Antwort drauf geben. Das würde wirklich wahrscheinlich allen gut tun, die mit KI arbeiten.
Ja, definitiv.
Ja. So, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also am Ende hast du natürlich recht, das Tokenfenster kann nie groß genug sein, wobei wahrscheinlich für 95% der Fälle reichen 400.000 Tokens aus oder 1 Million Tokens oder wie auch immer. Ist ja die Frage, in welche Dimension treibt man das. Aber ist schon klar, wenn man im Bereich Programmierung unterwegs ist, und inzwischen ist es halt nicht nur so, dass die KI uns kleine Code-Snippets macht, sondern mit GPT-5 macht ihr halt einfach mal eine komplette Web-App mit einem Prompt und führt die einfach direkt aus. Und das ist ja schon ein bisschen umfangreicher, was da entsteht. Ich denke da nochmal in eine ganz andere Richtung. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eigentlich so eine Qualität erreicht, die für die Masse der Menschen eigentlich nicht mehr spürbar ist, dass es da besser wird oder anders wird, also wo keine großen Sprünge mehr da sind, dann würde ich mir wünschen, dass so Unternehmen wie OpenAI mal über das Thema Ressourcenverbrauch nachdenken und sagen, okay, KIs, wie können wir optimieren? Also es ist so ein bisschen wie mit Autos, ne? Wo man gesagt hat, okay, wir machen sie schneller, 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 aber mit mehr Benzin geht's immer. Irgendwie, aber irgendwann kam dann auch so eine Welle, wo man gesagt hat, okay, die sollen so schnell bleiben, aber sollen auch ein bisschen weniger Benzin verbrauchen. Das, so würde ich es mir auch ein bisschen für die KIs wünschen, dass man dann sagt, das hat natürlich nachher auch einen Kostenfaktor, es hat einen ökologischen Faktor, dass man einfach sagt, okay, es muss jetzt nicht nur um die letzten 20%, die wir besser machen können, nochmal 80% mehr Ressourcen irgendwie reinfließen. Weißt du, das ist so, wo ich mir denke, kriegt man wenig mit in der öffentlichen Diskussion. Vielleicht lösen wir auch irgendwann unser Energiehungerproblem, das die Menschheit irgendwie so mit sich bringt. Wir müssen es wahrscheinlich lösen, weil ich glaube, wir werden in Zukunft nicht weniger Energie verbrauchen als vorher. Aber die Frage ist, muss es ungebremst irgendwie sein? Das fände ich ganz cool, wenn man das auch nochmal macht. Und es darf natürlich auch noch ein bisschen besser werden, größeres Kontextfenster etc. Das Agententhema bleibt natürlich spannend, wobei das für mich vielmehr noch so ein funktionales Thema ist, als wie clever ist die KI tatsächlich. Ne? Also wie gut sind diese Funktionen dann und wie sind sie implementiert? Bleibt das jetzt in einem Chatbot? Kann ich das irgendwie rauslösen aus dem Chatbot? Wird es vielleicht spezielle Agenten geben für spezielle Anwendungsfälle oder spezielle Agenten für bestimmte Tools oder ähnliches? Was passiert mit der Browserwelt? Da bin ich total gespannt drauf. Momentan vorgestern irgendwie gelesen, Perplexity will Chrome kaufen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert irgendwie. Ich weiß, ob sie sich damit nicht überheben an der Stelle. Aber das fehlt total. Also, ne, jetzt sind wir irgendwie so im dritten, vierten Jahr der generativen KI und jetzt reden wir über ChatGPT, wir reden über Agenten, wir reden über VO3, wir reden über Bilder, die in den schlechtesten Tools immer noch gut genug aussehen für alle. Aber mein Browser sieht genauso aus wie vor 4 Jahren irgendwie, ne? Das ist so, wo ich sag, da fehlt, also was ist, wo ist denn da, wenn ich da was eintippe, wo ist denn meine AI dort, ne? Also gerade Google, glaube ich, hätte da schon mal längst loslegen müssen, die mit ihren Google Chrome komplett browserbasierte Betriebssysteme. Da hätte schon mehr passieren können. Also das ist jetzt kein GPT-5-Problem, das wünsche ich mir jetzt nicht von GPT-6, aber das wäre so generell Entwicklung von KI, generative KI von Texten in den Umfeld.
Und wer weiß, Stefan, vielleicht reden wir beim nächsten Mal und du hast schon deinen Browser, weil ja auch OpenAI ja den Browser angekündigt hat.
Das stimmt, ja. Also ja. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Browser kommen, aber ich erinnere mich auch, dass wir schon lange über dieses Browser-Thema reden oder dass ich schon lange Informationen bekomme, ja, jetzt die Browser, wie verändern sich, und eigentlich so richtig hardcore verändert sich da nichts momentan. Aber Google haben wir ja schon auch am Anfang gesehen, die sind ein bisschen langsam. Nicht, weil sie es nicht gut könnten, sondern weil sie, glaube ich, ein bisschen ängstlich sind an der Stelle. Sie wissen noch nicht so richtig, was sie sich damit vielleicht auf der anderen Seite kaputt machen, wenn sie die KI zu tief integrieren in bestimmte Dinge.
Ja, die haben halt das Problem, die haben ein funktionierendes Geschäftsmodell und wer sägt schon gerne am eigenen Ast.
Ja, und Chrome ist nun mal der am weitesten verbreitete Browser und da kannst du dir schnell Dinge auch kaputt machen oder, ja, ich meine, du könntest im Chrome-Browser, könntest du dir auch die Google-Suche komplett überspringen einfach, ne? Also dann ist halt Gemini direkt in Chrome-Browser integriert irgendwie und nimmst dir die komplette Leiste oben raus, dass du gar keine URL mehr eingeben kannst, sondern sagst nur noch, was du auf welche Webseite du willst und dann werkelt halt Gemini im Hintergrund und nicht mehr irgendwie ein Browser, keine Ahnung. Hm.
Gibt ja schon erste Modelle, die das so ein bisschen zeigen, in welche Richtung es geht, aber das wird wirklich spannend. Das ist Thema für eine andere Folge.
Ja, das machen wir dann, wenn wir mal einen Browser irgendwie vorliegen haben und dann den können wir dann entweder in der Luft zerreißen oder wir können ihn total loben.
Das machen wir.
Das machen wir. Ronny, wollen wir noch kurz, was wir so mit KI die letzten Wochen gemacht haben? Was war so dein Schwerpunkt?
Ja, ich schaue mal fix rein. Das ist eine ganze Masse gewesen, aber ich habe ein richtig geiles Highlight, weil wir haben ja vor uns darüber gesprochen, über dieses Thema Videos und Kontextfenster mit dem Video. Und Google hat eine interessante neue Funktion rausgebracht, die man im Google Playground einfach mal austesten kann. Und zwar kann man da komplette Videos analysieren. Und das Ding ist wirklich, das ist wirklich der Hammer. Also es bedeutet nicht, dass man ein Video dann reinpackt und dann sagt er halt hier, ja, wird halt da und da eben sowas gezeigt. Also dass er so eine Kurzanalyse macht. Sondern der analysiert das Video wirklich in die Tiefe. Also ich habe das getestet mit einem alten Video von mir, was ich irgendwann mal auf Reisen aufgenommen habe und habe gesagt, du pass mal auf, mach mir doch mal ein Inhaltsverzeichnis also dazu. Und dann hat er wirklich das Video durchgenommen, also ist auch keine, hat niemand gesprochen in dem Video, also konnte auch keine Transcription oder sowas rausgezogen werden. Und dann hat er wirklich Kapitel erstellt für dieses Video. Hat gesagt, hier, pass mal auf, das, hat er alles erkannt. Das war echt krass. Dann habe ich dann noch ganz kurz den Kontext gegeben, wann das Video entstanden ist. Und der hat sogar den zeitlichen Bezug dann herstellen können. Also der hat da, gab es Punkte in dem Video, die zu sehen waren, also Orte, also irgendwelche Stores, die gibt es heute nicht mehr. Die existieren einfach nicht mehr. Und der hat gesagt, ja, das war früher so, jetzt ist das nicht mehr dort. Also der konnte auch klar sagen, heute findest du das nicht mehr dort, zu dem Zeitpunkt hast du es noch gesehen. Ja. Das fand ich richtig beeindruckend.
Also die Funktion ist auch wirklich, wirklich krass. Also ich denke ja immer, was bei Google in diesem AI-Studio da im Hintergrund immer so hat, da ist echt so viel extrem cooles Zeug, was irgendwie nie so richtig ans Tageslicht irgendwie rauskommt, weil die das immer in ihrem AI-Studio irgendwie im Hintergrund haben. Man muss dazu sagen, diese Funktion, Videos zu analysieren, Google demonstriert das natürlich sehr stark mit YouTube-Videos, gibt es ganz viele KI-Tools, die das machen, die beziehen sich aber immer auf die Transkripte. Ne? Und das, was jetzt sich ändert, ist, dass im Prinzip Gemini sich wirklich jedes Bild anschaut. Also man kann dort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannst du auch noch die Framerate einstellen, dass es nicht jedes Bild ist, sondern jedes fünfte Bild oder jedes zehnte Bild. Aber das wird im Prinzip auch komplett analysiert. Das heißt, wir haben nicht nur eine Zusammenfassung des gesprochenen Wortes, sondern wir haben auch im Prinzip, sag ich mal, alles, was auf dem Bild im Hintergrund sich irgendwie abspielt. Auch all diese Dinge lassen sich im Prinzip analysieren. Und ich finde ja, wie ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, fand ich das wieder so cool, wie das so dieser Medienbruch komplett aufweicht. jetzt, ne? Also aus einem YouTube-Video machen wir jetzt ein Newsletter, aus dem Newsletter machen wir einen Podcast. Irgendwie, ich finde das total faszinierend, dass du eigentlich nur noch in einem beliebigen Format irgendwie dein Content irgendwie reinschmeißt. Und die KI macht ja im Prinzip alle anderen Medienformate irgendwie da draus. Das finde ich schon spektakulär. Jetzt fehlt nur noch, dass die KI aus dem Podcast dann ein Video macht, ein YouTube-Video. Aber VO3 ist da mit Sicherheit dran.
Gib mal noch 3 Monate.
Ja, coole Funktion. Sehr schön.
So, Stefan, und bei dir?
Erzähl. Ja, ich war ja im Urlaub. Aber es ist jetzt nicht so, dass man im Urlaub kein. Ich habe natürlich all das ausprobiert, was Ronny in seiner Urlaubsfolge so erzählt hat. Also da dürft ihr gerne nochmal reinhören in die Urlaubsfolge, wo Ronny von KI mit KI gearbeitet hat. Also ich bin ja dieses komplexe Dinge zu analysieren und dann auf einfachste Weise zusammenzufassen, das finde ich, kann man auch im Urlaub immer super gut machen. Ne? Also ich habe das schon, letztes Jahr habe ich das schon mal gemacht, aber dieses Jahr war das nochmal auf einem anderen qualitativen Level, dass ich einfach sage, der KI, pass auf, ich habe hier 2 Kinder, das eine ist so und so alt, das andere ist so und so alt, wir haben die und die Interessen, wir sind momentan an dem Ort, such mir doch mal bitte Freizeitaktivitäten, die wir hier unternehmen können. Ne? Das wäre für die klassische Google-Suche wäre das, sag ich mal, so ein Projekt für die nächsten 2-3 Stunden, alle Webseiten abgrasen, gucken, wie weit kann man fahren, ist das für die Kinder geeignet, ist das altersgerecht etc. Das macht die KI halt, sag ich mal, im Nu. Ne? Das ganze Thema Übersetzen, klar, da habe ich natürlich auch KI exzessiv genutzt. Wir waren in Frankreich, mein Französisch ist noch so auf Schulniveau 8. Klasse. Und nicht mal das wurde angewandt in den letzten Jahren. Das heißt, ich kann noch ein Brot bestellen, aber mehr ging da nicht. Insofern hat mich da die KI natürlich auch geholfen. Und ich habe dann auf der Rückfahrt von Frankreich, wir waren mit dem Auto unterwegs und waren in Südfrankreich gewesen und dann haben wir so 10-11 Stunden Fahrt gehabt. Und ich war ja alleine mit meinen Kindern in Urlaub und ich habe mich auf der Rückfahrt komplett andauernd mit GPT unterhalten. Also das ist irgendwie, ich hatte ja keinen Erwachsenen, mit dem ich mich unterhalten kann. Da habe ich mir gesagt, komm, schmeiß dir jetzt GPT an. Und ich habe dann GPT gesagt, pass auf, GPT, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn A49 Richtung Deutschland unterwegs. Wir befinden uns jetzt an Ausfahrt 11. Erzähl mir doch mal was über die Gegend hier, über die Natur, über die Historie, über die Geschichte des Ortes. Welche Rolle hat dieser Ort im Zweiten Weltkrieg gespielt? Und damit konnte ich mich die ganze Fahrt über konnte ich mich bei Laune halten. Also es war total spannend, was ich alles über Frankreich gelernt habe, über die Sehenswürdigkeiten, über das Zentralmassiv, wie das entstanden ist und aus welchen Gesteinsarten es besteht. Und das ging 2-3 Stunden gut und dann wurde ich von OpenAI gesperrt, weil das dann doch wohl ein bisschen zu exzessiv war. Aber das war tatsächlich so meine Freizeitnutzung von ChatGPT. Ich habe mich viel mit ChatGPT unterhalten und dieses, also ich finde das, habe das vor einem Jahr, da sind wir von Spanien zurückgefahren, da habe ich das schon mal gemacht, gar nicht so intensiv wie dieses Jahr. Aber dieses Unterhalten und zu den aktuellen Orten einfach nochmal Zusatzwissen bekommen. Normalerweise fährst du mit so einem Auto durch so eine Landschaft irgendwie und sagst, ja, das ist schön hier und dann ist auch wieder weg. Aber sich dann mal ein bisschen was dazu über die Ortschaften, die da so sind, sich erzählen lassen, welche Geschichte diese Ortschaften haben. Und ich habe mir natürlich nicht alles gemerkt, aber es ist schon total spannend gewesen. Audiomodus. Audiomodus, das hatte im Vorgespräch, oder habe ich das hier im Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, ich unterhalte mich inzwischen fast mehr mit KI als mit Menschen, zumindest wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
Ja. Das ist so ein schönes Beispiel auch, wo man eben sieht, wofür man eben KI so hervorragend nutzen kann. Also alle, die so ein bisschen wissenshungrig sind, perfekt dafür geeignet.
Ja, und du stolperst natürlich dann von einem ins nächste Thema dann auch rein. Ne? Also wir haben dann viel über die Landschaft, über die Gegend im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und da war die Frage, bis wohin sind denn die Deutschen vorgedrungen? War das jetzt besetzt oder war das im Prinzip Widerstand gewesen? Mhm. Das war total spannend, weil dann kamen so Dinge, ja, hier gerade hier, wo so eine hügelige Landschaft war, da konnten sich die Widerstandskämpfer sehr gut verschanzen, man konnte sie nicht finden, auffinden etc. Also war mega spannend, muss ich sagen. Mhm. An der Stelle nicht tief eingestiegen in das Thema, aber so tief, dass es beim Autofahren, sage ich mal, die Autofahrt verkürzt hat.
Und da fährt man gleich entspannter, ne?
Da fährt man gleich, ja, das, aber nur bis zu dem Moment, bis sie dir das Sprachmodell sperren.
Okay,
dann habe ich tatsächlich, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, ich weiß, wir haben schon lange überzogen, aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil nachdem mir das dann auf OpenAI gesperrt hat, habe ich dann sofort auf meinem Smartphone geguckt, okay, welche KI-Modelle hast du hier noch installiert? Claude ist drauf, Gemini ist drauf, Copilot ist drauf, Mistral ist drauf. Mit keinem hat das so gut funktioniert wie mit OpenAI ChatGPT. Wirklich. Die einen haben inhaltliche Probleme, wo man sagt, das macht nicht so viel Spaß, weil die nicht so natürlich, noch nicht diese natürlichen Sprachmodelle haben. Dadurch, dass ich ja über die Freisprecheinrichtung vom Auto gesprochen habe, das hat Gemini nicht gecheckt und Gemini hat dann andauernd auf sich selber reagiert irgendwie, weil sich selber gehört hat über die Lautsprecher irgendwie. Also es war echt abstrus, wo ich sage, Google, also solche Fehler sollten euch nicht unterlaufen. Ich meine, das kriegen wir inzwischen besser hin, dass im Prinzip Dinge, die vom Handy über Lautsprecher ausgegeben werden, nicht übers Mikrofon zurückgekoppelt werden irgendwie. Aber das Gemini hat da nicht gut funktioniert, muss ich sagen. Also da ein klarer Daumen hoch für das Sprachmodell von OpenAI.
Also Stefan, willst du jetzt damit sagen, was hast du mit KI gemacht? Du hast sämtliche Sprachmodelle auf der Rückfahrt von Frankreich nach Deutschland ausgetestet.
Im Prinzip kannst du es machen. Das war jetzt nicht sehr fundiert und nicht gut dokumentiert.
Aber je nachdem, wie der Flugfaktor von dir gewesen ist,
kannst du es ja anhand der Flugfrequenz. Glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen von den Sprachmodellen.
Interessant. Sehr, sehr geil.
Gut, ihr Lieben. Ronny, würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Es reicht doch.
Ja, klar, genug
geschnackt. Es ist so warm. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen oder was Kaltes trinken oder was auch immer.
Genau.
Und dann haben wir uns
zu der nächsten Bucket-Challenge. Gibt es das noch?
Na? Vielleicht. Weiß ich nicht, ob man das in unserem Alter noch tut.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns geoutet.
Ja, das passiert. Ihr Lieben, schön, dass ihr auch, obwohl wir ein bisschen überzogen haben, so lange dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Auch Kommentare, Anregungen, Wünsche für Themen könnt ihr gerne auch auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid, gerne hinterlassen. Ansonsten findet ihr Ronny und mich natürlich auch im Netz. Dazu reicht es einfach, wenn ihr nach unseren Namen googelt. Wir haben die Top-Listen, die Top-Plätze bei Google gesichert. Die Frage ist, haben wir noch gar nicht ausprobiert, wie reagiert die KI, wenn man auf meinen Namen sucht? Man hat ja dieses selber nach seinem Namen googeln, ist ja verbreiteter Trend, müsste man mit KI machen. Machen wir das nächste Mal, oder?
Machen wir.
Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.